just alone. My hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God has satisfied, for every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live.
First cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of
Ich begrüße euch herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Und nicht nur euch hier im Saal, sondern auch alle anderen, die über YouTube zu Hause vielleicht sitzen und den Gottesdienst verfolgen. Herzlich willkommen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und zur Begrüßung möchte ich ein Wort aus der Losung lesen. Seid weise zum Guten, aber geschieden vom Bösen. Das Gute und das Böse spiegelt sich vielleicht auch ein Stück weit in dieser Dekoration wider. Schwarz, weiß, gut, böse. Der Gottesdienst heute ist überschrieben mit dem Thema zwischen Tränen und Trost. Judith Eggers wird heute predigen und ich bin sehr gespannt, wie sie sich diesem Thema nähern wird. Doch dazu gleich mehr. Wir hören, wir singen ja noch nicht gemeinsam, wir hören ein weiteres Lied von guten Mächten wunderbar geborgen.
Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am an jedem neuen Tag. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Heute ist Totensonntag. Am Totensonntag erinnern wir uns an die Gestorbenen. In der Gemeinde, im Freundeskreis, Corona, auch da ist der Tod gegenwärtig. Eine andere Bezeichnung für den Totensonntag ist Ewigkeitssonntag. Und das ist was ganz anderes. Tod hat was Endgültiges. Die schwarze Seite. Tod, es ist vorbei. Ewigkeit, Ewigkeitssonntag, vermittelt eine Perspektive. Es geht weiter. Unendlich, ewiglich. Und so bekommt vielleicht das schwarze Thema einen weißen Lichtschein. Das Lied, was wir eben gesungen haben, wurde in so einer Todessituation geschrieben von Friedrich Bonhoeffer. In einer ausweglosen Situation. Er musste mit dem Tod rechnen. Und doch vermittelt er in diesem Lied eine Perspektive. Ein Hinweis auf das, was nach dem Tod kommen kann. Zwischen Tränen und Trost, so ist der Gottesdienst überschrieben. Und in diesem Spannungsfeld zwischen Tod und Ewigkeit, Sterben und Perspektive, in diesem Spannungsfeld wird sich Judith heute in der Predigt bewegen. Wir hören auf ein weiteres Lied.
Sorrows like sea billows swole.
Ich lese den Predigttext aus Johannes 11, die Verse 17 bis 37, und da der Text ein wenig länger ist, dürft ihr gerne sitzen bleiben. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt, und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachte, sie wollte zum Grab gehen. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Ich bete mit uns. Tod und Leben, Jesus, sind miteinander verbunden. Du schenkst das Leben und du nimmst das Leben. Unser Leben steht voll in deiner Hand. Aber ich danke dir, dass wir dieses Leben hier nicht alleine führen müssen, sondern dass wir wissen, dass du mit uns gehst, dass du uns den Weg bereitest, dass du alles in deiner Hand hältst, dass du nicht von uns weichst und dass wir uns auf dich verlassen können. Und ich bitte dich für die Predigt und ich bitte dich für Judith, schenke ihr die richtigen Worte, die sie zu uns spricht. Amen.
Da stehen sie nun, die beiden Schwestern. Jetzt sind sie allein. Im Prinzip sind sie zu zweit, aber sie sind nicht mehr zu dritt. Ohne Bruder. Lazarus ist tot. Und damit ist nichts mehr so, wie es vorher war. Nichts ist, wie es gewohnt war. Alles ist auf einmal anders. Sie waren ja eine Familie. Sie haben den Alltag miteinander bestritten. Und wie das bei Geschwistern oft so ist, stelle ich mir vor, dass die drei auch irgendwie unterschiedlich waren, unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten hatten. Aus anderen Erzählungen von Maria und Martha wissen wir schon mal, dass die beiden Schwestern schon auch ganz schön unterschiedlich waren. Eine war fleißig und versorgend und gut im Organisieren. Die andere war vielleicht eher wissbegierig und gut im Zuhören. Wie war Lazarus, der Bruder der beiden? Er wird uns nicht beschrieben. Wir wissen es nicht genau, aber ich frage mich, wie er war. War er vielleicht unternehmungslustig? War er optimistisch? Hat er die Schwestern zum Lachen gebracht? War er vielleicht einer der Schwestern etwas ähnlicher als der anderen, sodass es immer zwei gegen einen waren? Oder waren es immer die Schwestern gegen Lazarus? Oder waren sie ein richtiges Dreierteam? War er vielleicht ein guter Geschäftsmann, der die drei versorgt hat? Als Mann des Haushalts hat er in der Zeit damals wahrscheinlich dem Haus auch vorgestanden und hat sie nach außen repräsentiert. Hat er diese Rolle gut ausgefüllt? Oder war er vielleicht eher ein Träumer, auf den die Schwestern sich nicht so richtig gut verlassen konnten? Vielleicht gab es auch mal Konflikte zwischen den dreien. Vielleicht haben sie gestritten, vielleicht haben sie diskutiert, sich Dinge an den Kopf geworfen, sich angeschwiegen, sich ignoriert und sich dann am Ende doch wieder versöhnt. Vielleicht waren sie auch ein richtig eingespieltes Team. Jede und jeder hatte so seine Aufgaben. Sie haben füreinander gesorgt, sich zusammen Sorgen gemacht, zusammen Pläne geschmiedet, das Leben miteinander bestritten, das Leben miteinander geteilt und zusammen gelacht. So wie die beiden Schwestern trauern, wirkt das schon so, als hätten sie ihren Bruder sehr gern gehabt. Und jetzt ist Lazarus nicht mehr da. Er ist verstorben. Einfach weg. Und er hinterlässt eine riesengroße Lücke. Sie sind eben nicht mehr zu dritt, sondern sie sind nur noch zu zweit. Lazarus fehlt. Maria und Martha, die beiden Schwestern, erleben hier einen großen Verlust. Den Verlust, dass ein von ihnen geliebter Mensch fort ist. Und darum trauern sie auch. Die Geschichte, wie sie beschrieben wird, klammert das auch nicht aus, sondern sie unterstreicht das fast noch eher. Die Schwestern trauern. Es wird beschrieben, dass sie leiden, dass sie weinen, dass sie nach Trost suchen. Auch, dass sie Jesus eine Art Vorwurf machen. Und andere, die mit ihm trauern, die Trauergemeinschaft, stellen die große Frage nach dem Warum. Hätte Jesus nicht machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Zweitausend Jahre später, heute, machen wir immer noch die gleichen Erfahrungen. Erleben auch wir Trauer, brauchen auch wir Trost, machen auch wir Vorwürfe und fragen auch wir nach dem Warum. Wir erleben immer noch genau das, was Martha und Maria erleben, Verluste. Das muss nicht immer ganz genau die gleiche Erfahrung sein wie bei den beiden. Wir erleben in unserem Leben ja ganz unterschiedliche Arten von Verlusten. Es kann sein, dass wir ein Stück von unserer Gesundheit verlieren, ein Stück von unserer Freiheit. Gerade während Corona-Zeiten merken wir, dass wir vielleicht nicht so frei sind, uns zu bewegen, wie wir gerne wollen. Vielleicht den Verlust des Arbeitsplatzes, ein Stück Verlust der Sicherheit, ein Stück von einer gewissen Zukunft. Wir alle haben ja in den letzten 2 Jahren die Illusion verloren, dass wir unser Leben irgendwie planen können. Dass wir auch nur wissen, ob wir uns in 2 Wochen mit einer gewissen Gruppe an Menschen treffen können. Jetzt, wo man so abhängig ist von sich immer ändernden Regeln und Situationen, merken wir haben auch dieses Stück Planungssicherheit verloren. Und gerade in diesen letzten 2 Jahren, mittlerweile sind es Jahre, Pandemie, wird uns Tag für Tag vor Augen geführt, wie auch zerbrechlich unser Leben ist. Dass wir auch da Verlust erleben können. Das Thema Krankheit und das Thema Tod ist ja präsent wie lange nicht mehr. Gut, mein Leben ist noch nicht so lange, aber was ich bisher erlebt habe, ist es im Moment präsent wie noch nie. Wann ist es denn mal vorgekommen, dass Monate und Wochen und Jahre lang jeden Tag Todeszahlen in den Nachrichten sind? Das war früher mal bei Katastrophen, bei Erdbeben, bei Flutwellen oder bei Autounfällen. Aber jetzt, wenn ich morgens meine App öffne von der Tagesschau, lese ich jeden Tag Todeszahlen. Morgens beim Frühstück, abends bei der Tagesschau. Das begleitet uns Tag für Tag. Menschen, die da gestorben sind. Hundertfach, tausendfach. Brüder, Schwestern, Väter und Mütter und Kinder, Kolleginnen und Kollegen, Nachbarn, Menschen, die vorher gelebt haben und jetzt eine Lücke hinterlassen. Und auch aus unserer Mitte in der Gemeinde sind Menschen gegangen. Wir haben Menschen aus der Gemeinde verloren und Menschen aus unserer Gemeinde haben Angehörige verloren. Auch da ist Trauer. Auch da sind Tränen und das ist wie bei Maria und Martha so, dass da plötzlich eine Lücke ist. Heute ist Totensonntag. Heute gedenken wir diesen Verstorbenen. Wir ehren ihr Leben ein Stück weit, wir trauern um sie, um diejenigen aus unserer Mitte, um diejenigen auch aus unserer Stadt, aus unserem Land. Und vielleicht denken wir heute auch an die, die an den Grenzen Europas erfrieren und verhungern oder auf dem Weg hierher ertrinken. Auch da hinterlassen Menschen Lücken. Die Schwestern Maria und Martha, die wenden sich in dieser schlimmen Situation an Jesus. Sie warten darauf, dass er kommt. Sie haben ihn gebeten, dass er kommt. Und als er kommt, rennen sie ihm entgegen. Wie reagiert Jesus denn da? Wie geht er mit dieser Situation um? Mit diesem Verlust, den sie da erleben, mit diesem Trauersituation? Mit diesem Leid, das ihm da begegnet? Uns wird einmal ein Jesus beschrieben, der auch predigt und der große Worte sagt. Es wird aber auch ein Jesus beschrieben, der ebenfalls trauert. Auch ihn überkommt dieser Verlust von Lazarus. Auch er hat jemanden verloren, einen Freund. Jemanden, den er gerne besucht hat, mit dem er gerne Zeit verbracht hat, der ihm nahe stand und den er jetzt auch vermisst. Und beim Anblick dieser trauernden Schwestern, da trifft es auch Jesus voll. Er wird wütend, er fühlt Schmerz, er ist erschüttert bis ins Innerste, so wird das formuliert, und seine Augen füllen sich mit Tränen. Man muss ihm angesehen haben, wie sehr ihn dieser Verlust getroffen hat, weil die Leute dann über ihn sagen, seht, wie lieb er ihn gehabt hat. Für mich ist diese Geschichte, ist diese Erzählung über Jesus Trauer eine der bewegendsten Momente, die über Jesus berichtet werden. Weil er mir da so nahbar erscheint, so menschlich. In dem, was da über ihn berichtet wird, in diesen Emotionen und diesen Reaktionen, finde ich mich mit meinen Erfahrungen wieder. Und vielleicht findest auch du dich wieder mit dem, was du schon erlebt hast. Jesus macht hier genau die Erfahrungen, die viele von uns auch kennen. Und das finde ich so schön, dass hier nicht nur ein Jesus beschrieben wird, der irgendwie über den Dingen steht. Er ist eben nicht nur der große, allmächtige Gott, der Unnahbare, den nichts bewegen muss, sondern in dem Moment ist er auch einfach ein Mensch in Trauer. Er leidet selbst und er leidet mit am Leid der Schwestern. Jesus leidet, damals wie heute. Auch heute leidet er an den Krankheiten, die uns treffen, an den Verlusten, die wir zu bewältigen haben, an den Abschieden, die wir nehmen müssen. Er leidet daran. Und er leidet mit uns mit. Jetzt könnte man ja fragen, was bringt mir das denn, wenn Jesus genauso viel leidet wie ich? Wenn ich leide und er mitleidet, dann liegen wir doch irgendwie einfach nur zu zweit am Boden. Was ist das denn für eine Trostbotschaft? Ja, ich verstehe, dass ich das so anfühlen kann. Aber dass Jesus mit uns mitleidet, das kann auch heißen, wenn Jesus leidet, dann ist er im Leid zu finden. Und damit meine ich nicht, Jesus hat das Leid geschickt, damit wir ihm näher kommen. Sondern wenn Jesus im Leid zu finden ist, dann ist die Trauer und dann ist die Verlusterfahrung kein leerer Raum mehr, sondern Jesus ist in diesem Raum und erfüllt ihn. Dann hat uns nicht der Tod und der Verlust im Griff, sondern Jesus ist es, der uns hält. Und dann müssen wir diesen Weg von Trauer und von Verlustverarbeitung, der uns oft so schwer vorkommt und auf dem wir manchmal nicht einen Schritt vor den anderen bekommen, dann müssen wir den nicht alleine bestreiten. Sondern Jesus wartet am Anfang dieses Weges schon auf uns. Und er geht diesen Weg mit. Ich habe im Rahmen meines Theologiestudiums einige verschiedene Praktika gemacht, auch in verschiedenen Gemeinden. Und in einem dieser Gemeinden bin ich mit einem Pastor in ein Hospiz gefahren. Wir haben dort eine Frau aus der Gemeinde besucht, die sehr, sehr krank war und die einige Tage später auch verstorben ist. Und wir haben sie dort besucht und sie war da mit ihrer Mutter. Die Mutter war schon sehr, sehr alt, sehr schwerhörig und ich hatte auch den Eindruck, sie kriegt nicht mehr wirklich alles mit. Mit ihr konnte man sehr schwer kommunizieren und auch mit der Kranken war es schon schwer, eine Unterhaltung zu führen. Der Pastor dann trotzdem versucht, sich ein bisschen mit ihr zu unterhalten. Und dann hat er die Bibel aufgeschlagen und hat angefangen, Psalm 23 vorzulesen. Und diese Lesung ist einer der Momente, an die ich mich so gut erinnern kann. Weil das was in diesem Raum verändert hat. Als er diesen Psalm gelesen hat, hat diese alte Mutter sich aufgerichtet, war sie auf einmal wach im Gesicht und sie hat diesen Psalm Wort für Wort mitgesprochen. Diese alte Frau, die kaum alles andere mitbekommen hat, hat diese Verse auswendig mitgesprochen. Sie haben sie angesprochen und sie hat dann auch angefangen zu weinen. Und besonders haben diese Verse getroffen. Und ob ich schon wanderte in finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Diese Worte aus Psalm 23 haben in diesem Moment, in diesem Raum getragen. Sie haben da getröstet. Sie haben gezeigt, die Tochter, aber auch die Mutter sind auf dem Weg, den sie gehen müssen, nicht alleine. Und sie mussten den Weg trotzdem gehen. Die Mutter hat trotzdem ihre Tochter verloren und die Tochter musste trotzdem in den Tod gehen. Das Tal war weiter finster und sie mussten weiterhin durch. Aber sie hatten diese Zusage, Jesus ist schon da und Jesus geht mit. Jesus geht auch mit dir ins finstere Tal. Er ist bei dir, er leidet mit dir, er schweigt mit dir. Er weint mit dir und er geht mit dir weiter. Weil Jesus selbst Leid erlebt hat, ist er mit uns im Leid. Und weil er selbst getrauert hat, ist er auch mit uns in der Trauer. Und weil er selbst gestorben ist und auch ins Totenreich hinabgestiegen ist, ist er auch mit uns im Tod. In unserem eigenen Tod und in dem Tod, den wir von anderen miterleben. Er ist da. Das ist Totensonntag.
Ich lese die folgenden Verse aus dem Johannestext von 38 bis 44. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Der Tote trat heraus. Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden.
Heute ist Ewigkeitssonntag. Olaf hat das schon erklärt, dieser Tag im Kirchenjahr, der letzte im Kirchenjahr vor dem ersten Advent, hat zwei Namen. Er wird Totensonntag genannt und er wird auch Ewigkeitssonntag genannt. Das heißt, auf der einen Seite gedenken wir der Verstorbenen. Wir trauern um sie und wir denken auch über unsere eigene Vergänglichkeit nach, über Verlust. Und das darf auch so stehen bleiben. Das ist auch richtig so. Aber am Ewigkeitssonntag blicken wir auch darüber hinaus. Nehmen wir eine andere Perspektive ein. Und darum möchte ich mit euch jetzt die Perspektive der Ewigkeit annehmen. Weil das die ist, in die die Geschichte von Lazarus uns letztendlich führt. Die Geschichte von Lazarus bleibt nicht bei der Trauer stehen. Sie endet nicht mit den weinenden Schwestern oder mit dem weinenden Jesus, auch nicht mit dem wütenden Jesus. Sie endet auch nicht mit der Frage nach dem Warum, sondern sie endet mit einem Wunder. Und zwar nicht mit irgendeinem Wunder, sondern mit dem Wunder, dass ein Toter wieder lebendig wird. Und das ist ja irre. Das ist ja was wir uns nicht vorstellen können. Da ist halt nicht einfach irgendjemand nur satt geworden mit so ein paar Broten und Fischen, auch wenn das bestimmt cool war. Da ist auch nicht jemand zum Glauben gekommen oder jemand wurde geheilt, sondern ein Toter ist wieder lebendig geworden. Das ist etwas, was unsere Vorstellungen absolut übersteigt. Ich kann mir nicht vorstellen, was das für Martha und Maria bedeutet haben muss. Oder auch für Lazarus. Oder für die Menschen drumherum. Wie muss das gewesen sein? Wir können es uns nicht vorstellen. Das ist ein besonderes Wunder. Aber es ist nicht nur besonders, weil es so spektakulär ist und so unvorstellbar, sondern es ist auch besonders, weil es noch auf etwas Größeres verweist. Jesus sagt: Ich möchte, dass sie glauben, dass du, Vater, mich gesandt hast. Das ist das Ziel dieses Wunders. Das heißt, in diesem Wunder wird das greifbar, was Jesus vorher schon zu Martha gesagt hat. Nämlich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dieses Wunder der Auferweckung, das veranschaulicht, dass Jesus hier nicht einfach nur Behauptungen aufstellt oder irgendwelche Zaubertricks vorführt. Es sind eben keine leeren Worte oder Metaphern und auch keine Großspurigkeit und auch kein leerer Trost. Sondern Jesus macht das wirklich wahr, was er versprochen hat. Er weckt Lazarus wieder auf. Und in diesem Wunder zeigt sich, er ist es wirklich. Er ist wirklich der, von dem Martha gesprochen hat, der Messias. Als dieser kann er heilen, als dieser kann er Glauben wecken und als dieser kann er auch Tote auferwecken und den Tod besiegen. Und als dieser Messias geht er auch einige Zeit später ans Kreuz und besiegt dort den Tod ein für alle Mal. Wir können Trost in Totensonntag finden. Trost darin, dass Jesus mit uns in der Trauer und im Leid ist. Aber das ist nicht alles. Wir können auch Trost darüber hinaus finden, dass Jesus all das auf sich nimmt. All unseren Schmerz, unser Leid, unsere Trauer, unsere Verlusterfahrungen, unsere Sorgen und Ängste und Tränen, all das trägt er am Kreuz. Und er überwindet all das in der Auferstehung. Am Kreuz und in der Auferstehung wird der Totensonntag zum Ewigkeitssonntag umgewandelt. Aus Dunkel wird hell. Aus dem Tod wird Leben. Aus dem Leid wird Freude. Aus der Verzweiflung wird Hoffnung. Alles wird anders. Alles wird neu. Dafür steht das Kreuz und dafür steht die Auferstehung, für eine Perspektive, die uns über den Totensonntag hinaus auf die Ewigkeit verweist. In der Bibel wird dieser Aspekt besonders prägnant beschrieben im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Dort heißt es, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher ist, ist vergangen. Seht, ich mache alles neu. Das ist ja eine Utopie, die da beschrieben wird. Eine Welt, die so gut ist, dass wir uns sie eigentlich gar nicht vorstellen können und die auch irgendwie weit weg ist von dem, was wir erleben. Und auch wenn sie so weit weg scheint, löst sie in mir ein Stück Sehnsucht und auch ein Stück Vorfreude aus. Eine Sehnsucht nach diesem Ort, der so gut ist, an dem alles neu gemacht wird. Hier auf der Erde ist diese Welt noch nicht voll Wirklichkeit. Aber hin und wieder erhalten wir schon einen Vorgeschmack auf sie. Hin und wieder ist dieser Frieden und dieser ewige Trost auch jetzt schon spürbar. Einige Kapitel später, nach dieser Geschichte von Lazarus, wird im Johannesevangelium vom Heiligen Geist gesprochen. Jesus spricht dort von ihm. Und Jesus nennt den Heiligen Geist den Tröster. Den Tröster, der an Jesu Stelle kommen wird. Der Heilige Geist, der an Pfingsten gekommen ist und der heute in uns Christinnen und Christen lebt, der wird Tröster genannt. Der tröstet uns. Er kann in uns Hoffnung wecken und er kann uns auch eine neue Perspektive schenken. Er kann uns eine Hoffnung schenken, dass eine Phase wie diese Pandemie nicht für immer anhalten wird. Sie wird vorbeigehen. Und er kann in uns die Perspektive wecken, dass unsere Krankheit oder die Krankheit unserer Lieben, dass sie uns nicht im Griff hat, sondern dass es Jesus ist, der uns im Griff hat, der uns hält. Sie kann uns die Zusage nahebringen, dass geliebte Menschen, die wir verloren haben, dass sie in der Hand Gottes sind. Und er kann uns die Hoffnung geben, dass unsere Trauer, so berechtigt sie auch ist, nicht für immer so schwer sein wird. Und dass das Leben auch wieder leichter sein wird. Diese Hoffnung kommt durch diesen Tröster, durch den Heiligen Geist. Diese Hoffnung ist nicht zu verwechseln mit Optimismus. Alles immer rosig zu sehen, zu denken, das wird schon wieder, das Glas ist immer halb voll. Sondern diese Hoffnung ist ein Vertrauen darauf, dass am Ende das Gute überwiegt und dass am Ende das Gute siegt. Diese Art von Hoffnung kann uns nicht verordnet werden, sondern sie kommt unverhofft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich einen Regenbogen sehe, werde ich ganz aufgeregt. Meistens rufe ich dann einen Regenbogen und alle um mich herum gucken auf diesen Regenbogen und die meisten freuen sich auch daran. Die meisten gucken dann aus dem Fenster, dann wird auch manchmal das Handy ausgepackt, dann entdecken wir diesen Doppelbogen. Das ist immer etwas, was mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und allen anderen um mich herum eigentlich auch. Ein kleines Geschenk im Alltag. So wie ein Regenbogen stelle ich mir auch diese Hoffnung vor. Das ist ein Geschenk im Alltag, das mich zum Lächeln bringt. Das ist etwas, das unverhofft kommt. Der Regenbogen durchbricht ja unverhofft diesen grauen Regentag. Es regnet dann häufig noch weiter und es ist oft noch grau. Aber für einen Regenbogen müssen schon ein paar Sonnenstrahlen da sein. Die Sonne muss sich schon ihren Weg durch die Wolken gebahnt haben. Und so trifft uns auch die Hoffnung unverhofft und zeigt uns, dass der Regentag vielleicht noch nicht vorbei ist, aber dass die Sonne schon scheint, dass sie uns schon trifft und dass der Regentag ein Ende haben wird. Wie gesagt, das ist etwas, das unverhofft kommt. Das ist ein Geschenk. Und das können wir nicht machen. Wir können natürlich versuchen, in unserem Alltag mal die Perspektive der Ewigkeit einzunehmen, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Das können wir einüben, das können wir probieren und das kann auch hilfreich sein. Und natürlich können wir auch darum bitten. Wir dürfen beten um diese Hoffnung, wir dürfen sie uns auch schenken lassen und wir dürfen sie auch erwarten. Aber gerade in tiefer Trauer ist Hoffnung nicht etwas, das wir machen können, sondern sie wird uns zuteil. Und das kann natürlich frustrierend sein, weil gerade wenn wir irgendwo in einem tiefen Loch stecken, dann wünschen wir uns ja, dass wir etwas machen können, damit es uns besser geht. Dass wir etwas machen können, damit wir diese Hoffnung wieder wirklich spüren können. Natürlich kann das frustrierend sein. Aber es kann auch entlastend sein. Wir müssen nicht immer von Hoffnung strotzen. Ich muss mich nicht selbst dazu bringen, irgendwie hoffnungsvoll zu werden. Ich muss mich nicht dazu zwingen. Ich habe nicht so ein To-Do, was ich irgendwie auch noch neben all meiner Trauer auch noch bearbeiten muss. Weil manchmal selbst dieses grundlegende Vertrauen darauf, dass am Ende alles gut wird, manchmal einfach nicht geht. Manchmal kriegen wir das nicht hin. Und darum ist meine Botschaft heute auch nicht, dass Trauer durch Hoffnung immer ersetzt werden muss. Trauer und Traurigkeit hat ihren Platz. Wir müssen uns nicht zwingen, eine Ewigkeitsperspektive immer einzunehmen, obwohl wir das eigentlich gerade nicht können. Und gerade am Toten Sonntag oder am Ewigkeitssonntag merken wir auch, dass da ja eine gewisse Spannung zwischen diesen beiden Aspekten ist, zwischen diesen beiden Tagen, zwischen Trauer und Hoffnung, zwischen Tränen und Trost, zwischen Dunkel und Hell. Wir haben eine Hoffnung, ja, wir haben eine Hoffnung in Jesus. Aber wir wissen auch, dass sie uns nicht immer erreicht. Dass wir uns von ihr nicht immer getragen fühlen, sondern dass sie auch manchmal ganz schön weit weg sein kann. Und manchmal gibt es ja auch die Momente, wo eine Rede von Ewigkeit oder von Trost, wenn überhaupt, nur ein schwacher Trost ist. Und manchmal fühlt sie sich auch an wie Vertröstung. Dass wir als Christinnen und Christen eine Hoffnung haben, das darf nicht kleinreden, wie groß ein Schmerz ist. Das darf nicht darüber hinwegsehen, wie tief jemand in Trauer steckt. Das darf nicht zu einem To-Do werden für jemanden, der gerade einfach nicht in der Lage dazu ist. Weil die Trauer ihren Platz hat und ihren Raum braucht. Sie braucht Zeit und sie muss ausgehalten und durchlebt werden. Und das Interessante an der Geschichte von Lazarus ist, auch Jesus nimmt sich Zeit dafür. Jesus nimmt sich Zeit zu trauern. Obwohl die Geschichte mit einem Wunder endet, obwohl er seinen Freund einige Momente später wieder in die Arme schließen kann und obwohl er es wahrscheinlich schon vorausgesehen hat, wird er trotzdem wütend, fühlt er trotzdem Schmerz, muss er trotzdem weinen. Jesus erlaubt sich das. Jesus nimmt sich diese Zeit und diesen Raum dafür. Wie viel mehr ist es uns dann erlaubt, deren Geschichten nicht immer mit einem Wunder enden? Je nachdem, wo du gerade stehst, je nachdem, wie dein Jahr war oder wie deine Woche war, ob du gerade in den Tal hinabsteigst oder aus dem Tal gerade wieder rauskletterst oder gerade den Gipfel genießt, ist für dich vielleicht heute eher Totensonntag oder eher Ewigkeitssonntag. Und beides ist okay. Beides hat seinen Platz. Und da ist auch wichtig, dass wir das auch einander zugestehen. Dass wir akzeptieren, dass andere vielleicht an einem anderen Punkt stehen. Sowohl, dass sie mehr trauern als wir, als auch vielleicht, dass sie gerade mehr Hoffnung haben als wir. Lasst uns da miteinander barmherzig sein. Die unter uns, die gerade Hoffnung erleben, die das richtig spüren, die wissen, es wird gut werden am Ende, feiert das. Freut euch daran, genießt das. Und teilt das auch miteinander, erzählt das auch. Das kann ermutigend sein zu hören, was andere erleben, wie andere gerade das Leben sehen, wo sie ihre Perspektive herbekommen. Und soll auch Raum sein für die, die sagen, ich habe gerade keine Hoffnung. Ich stecke gerade ganz tief unten, ich habe keine Perspektive. Und für mich klingen Trostworte, die gut gemeint sind und die wahrscheinlich sogar auch wahr sind, gerade trotzdem einfach wie leere Floskeln. Auch diejenigen müssen das sagen dürfen, auch diejenigen müssen das teilen dürfen und nicht erst, wenn sie es schon hinter sich haben und überwunden haben. Auch das hat seinen Platz und seine Zeit. Lasst uns da füreinander da sein. Wir haben ja den Tröster in uns, also können wir auch einander trösten und einander tragen, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Da braucht auch jede und jeder Unterschiedliches. Sowohl bei den großen Katastrophen als auch bei den kleinen Verlusten im Alltag, die wir so erleben. Und da braucht es auch eine gewisse Sensibilität. Die, die uns nahestehen in der Gemeinde oder von denen wir wissen, dass es ihnen gerade nicht gut geht, die können wir fragen, was sie brauchen. Vielleicht sind es Trostworte. Vielleicht ist es Gebet. Vielleicht ist es eine Predigt. Vielleicht ist es aber auch eine praktische Hilfe. Vielleicht ist es Ablenkung. Und vielleicht ist es auch Abstand. Das ist ganz individuell. Aber egal, in welchen Tälern du gerade bist oder auf welchen Gipfeln, die Zusage Jesu ist, dass ganz am Ende ein Gipfel steht. Nämlich der Gipfel mit dem Kreuz drauf. Das Kreuz, an dem Totensonntag durchlebt wurde und an dem Totensonntag umgewandelt wurde, in Ewigkeitssonntag, weil ganz am Ende doch die Hoffnung steht. Amen.
Von Zeit zu Zeit bleibt mir verborgen, dass deine Nähe mich umgibt, dass du mich anschaust voller Gnade, ein Gott, der ohne Maßen liebt. Und darum streck ich voller Sehnsucht meine Hände aus nach dir. Denn wie das Land auf Regen wartet, warte ich mir, denn ich lebe von jedem Wort aus deinem Mund. Schweige nicht, sprich zu mir, und das Grau in Grau wird bunt. Ja, ich brauch jetzt ein Wort, nur ein Wort aus deinem Mund. Nur ein Wort, und meine Seele wird gesund. Von Zeit zu Zeit bleibt mir verborgen, dass du mir Trost und Hoffnung schenkst, dass du mir meine Schuld nicht nachträgst, dass du sie tief im Meer versenkst. Doch weil das wahr ist, strecke ich mich aus nach deiner Gegenwart. Und wie das Land auf Regen wartet, wartet ich auf. Yeah. kann ich es wieder rühren, dass deine Nähe mich umgibt, dass du mich anschaust voller Gnade, ein Gott, der dich ohne Maßen liebt.
Kann uns verstehen, wenn keiner
unsere Tränen, Gott fühlt unseren Schmerz, Gott kennt unser Sehnen, weiß um unser Herz. Er kann uns verstehen, wenn keiner uns versteht, Trost und Liebe geben, wenn uns die Hoffnung fehlt.
Manchmal uns nicht geborgen fühlen oder dich gerade nicht sehen und finden. Danke, dass du dich in unserem Leid, in unserer Trauer finden lässt. Dass du trotzdem da bist und mit uns dadurch gehst. Und dass wir irgendwann ja einen Sonnenstrahl sehen, einen Regenbogen sehen können, einen Gipfel sehen können, wo wir uns geborgen fühlen, auch wenn uns alles um uns herum stürmt. Amen.
Wir wollen nun der Gestorbenen gedenken. Menschen aus unserer Gemeinde, die uns verlassen haben, Verwandte, Freunde oder auch Menschen, die auf der Flucht ihr Leben lassen, Judith hatte das eben gesagt, die an Corona gestorben sind. Ich bitte euch aufzustehen. Wir haben jetzt eine Gedenkminute. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Das Gemeindeleben geht weiter, unabhängig von Toten Sonntag. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, diese Übergänge hinzubekommen, finde ich. Aber auch gewisse Ansagen müssen halt durchgeführt werden oder stattfinden. Zum einen findet am 4.12. hier bei uns in der Gemeinde ein Charity-Flohmarkt statt. Und ihr seid also herzlich noch eingeladen, Dinge, die ihr nicht braucht, die gut erhalten sind und funktionstüchtig, in der Gemeinde abzugeben, bis zum 2.12. Daniela Müller ist Ansprechpartnerin, wenn ihr noch Fragen habt. Am 26. und 27.11. ist organisiert von der Evangelischen Allianz ein Fastentag oder zwei Fastentage. Und auch bei uns in der Gemeinde findet hierzu etwas statt. Christel Knips und Conny Ziegenbruch laden herzlich ein in den Raum der Stille zum gemeinsamen Beten und Fasten. Es wäre gut, wenn ihr euch vorher anmelden würdet, entweder bei Monika im Gemeindebüro oder bei Christel. Christel, winkt doch mal kurz. Dahin ist die Christel und da auf der rechten Seite die Conny. Conny, du kannst auch mal kurz winken. Dann könnt ihr euch also bei den beiden Damen anmelden. Und zu den Fastentagen wurde ein Videotrailer, so sagt man das heute, ein Trailer, aufgenommen. Und den wollen wir uns jetzt mal kurz anschauen. Yes.
Fasten? Ernsthaft? Und beten mit vielen Christen aus unterschiedlichen Gemeinden und Konfessionen? Ja, genau. Das wollen wir in den beiden Tagen vor dem ersten Advent tun. Und dafür wollen wir nämlich dich gewinnen. Und jeder, der mitmacht, verzichtet auf Nahrung, Süßigkeiten, Medien oder Ähnliches und nimmt sich an diesen beiden Tagen viel Zeit zum Beten. Allein oder mit Partner oder Freunden. Und abends treffen wir uns dann zum gemeinsamen Gebet.
Warum tun wir das? Weil wir eine ganze große Sehnsucht danach haben, dass Gott noch viel stärker durch uns wirkt. Einen Hunger danach, dass viele Menschen in Dortmund Jesus in seiner Liebe kennenlernen. Das Fasten ist dabei eine Hilfe zur Konzentration und ein Zeichen, dass wir es wirklich erst meinen und unserem ganzen Sein hinter diesem Anliegen stehen. Wir verzichten auf Dinge, die uns etwas kosten und zeigen Jesus zu unserer Liebe und unserer Entschlossenheit. Wenn wir als Christen aus verschiedenen Gemeinden eins werden, legt Gott eine ganz große Verheißung auf unsere Wege.
Hast du auch eine Sehnsucht nach einem ganz starken Wirken Gottes in unserer Stadt? Naja, dann sehen wir uns vermutlich bald zum Beten, oder? Also, nimm dir am 26. und 27. November nichts weiter vor. Überlege dir, worauf du als Zeichen deiner Liebe zu Gott verzichten willst. Lade vielleicht ein paar Freunde zum Beten ein und komm dann abends um 19 Uhr in die Präsentkirche in die Gneisenaustraße 48. Dort gibt es Austausch, einen Impuls, Anbetung Gottes und vor allem eins, erwartungsvolles Gebet. Bitte die 3G-Regel an diesen Abenden beachten. Am ersten Advent genießen wir unser Frühstück, gehen in unterschiedliche Gottesdienste und lassen uns inspirieren von der Adventsbotschaft. Die lautet nämlich: Gott will zu uns kommen. Und zwar auch heute und hier und jetzt.
Klar, ich bin dabei.
Wir sind dabei.
Wir sind dabei.
Ich bin auch dabei.
Ich bin sowas von dabei.
Wir sind dabei.
Ich bin dabei.
Ich bin dabei.
Die FEG Dortmund ist dabei.
Wir sind dabei.
Bist du auch dabei?
Die FEG Dortmund ist dabei. Und am 26., am 27., das habe ich eben vergessen, ab 10 Uhr im Raum der Stille. Jetzt sind wir am Ende dieses Gottesdienstes und ich bitte euch, zum Segen aufzustehen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe gilt euch allen, die ihr durch Jesus Christus mit mir verbunden seid. Es segne euch der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.